Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonders Grüß Gott gilt immer dir, Pater Karl. Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder dir Zeit nimmst für diese Sendung Stunde der Seelsorge. Die Ehe von Mann und Frau hat für uns Katholiken ihre Wurzeln in der Schöpfungsordnung, zum Beispiel nachzulesen im Buch Genesis 1,27-28. Lest die zwei Verse vor. Gott erschuf den Menschen als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. In der Erlösungsordnung dann bezieht sich Jesus Christus auf auf diesen biblischen Anfang, muss man sagen. Ich durfte ja meine Dissertation schreiben über die Theologie des Leibes und seitenweise geht es erstmal um diesen biblischen Anfang und was Jesus dann dazu sagt. Und da kommen Pharisäer zu ihm und stellen ihm die Frage, ob man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen darf. Und Jesus antwortet, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott aber verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Matthäus 19, 3, 6. Infolge dieser Schöpfungsordnung und der Erlösungsordnung ist für uns Katholiken die Ehe zwischen Mann und Frau einzig, unauflöslich. Es geht um das Wohl der anderen Partner und es geht um die Offenheit für Kinder. Das Grundprinzip.
Ja. Der heilige Augustinus, Ende des 4. Jahrhunderts, Anfang des 5. Jahrhunderts, also spricht von den drei Bona, den drei Gütern, die jetzt eben die eheliche Gemeinschaft dem Menschen gewährt. Und er meint damit nicht schon die Erlösungsordnung, sondern die Schöpfungsordnung. Die Ehe ist nämlich im Unterschied zu allen anderen Sakramenten zwar als Sakrament eben jetzt von Christus konstituiert, aber sie ist eine Einsetzung Gottes des Schöpfers. Also Genesis 2,24, also im zweiten Kapitel der Bibel, lesen wir, dass Gott eben dem Adam sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Basar, eine Lebensgemeinschaft, ein Fleisch jetzt eben sein. Fleisch ist hier nicht so sehr sexuell gemeint, sondern dass die beiden wirklich eben jetzt ein Team bilden, also zusammenwachsen, ist die Interpretation dieses biblischen Wortes. Und Jesus wird kein eigenes Wort dazu sagen, also er wird nicht sagen, ich sage euch, Mann und Frau sollen heiraten und so weiter, sondern in den Evangelien wird er sich immer nur auf Genesis 2,24 beziehen, so wie du es gerade zitiert hast. Er wird dann aber hinzufügen, das hören wir bei jeder katholischen Trauung, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Der wird noch etwas machen. Es gab dann im Alten Testament im Buch Deuteronomium diese Erlaubnis zur Entlassung einer Frau aus der Ehe, also die Erlaubnis zur Trennung, zur Scheidung und auch zur Wiederheirat, das wird Jesus kategorisch aufheben in Markus 9. Also da ist er ganz eindeutig, weil es auch nicht der Würde von Mann und Frau jetzt eben entspricht, so wie Gott sie am Anfang geschaffen hat. Eine Verschiedenheit in der Einheit, eine prickelnde Verschiedenheit, wie jeder, der verheiratet ist, aus Selbsterfahrung weiß, weil auch in der Beziehung durchschreitet man verschiedene Phasen, oft an einem Tag verschiedene Stadien und so weiter. Also die Verschiedenheit im personalen Bereich ist da, innerhalb der Einheit des einen Menschseins. Und das macht aber die Möglichkeit, dieses Verschiedensein der Einigung, und das ist der eigentliche Zweck auch der Zweigeschlechtlichkeit, dass Verschiedenes dafür geschaffen ist, für das Füreinander, wie Hans-Urs von Balthasar sagt, beziehungsweise auch der Katechismus hat ein ähnliches Zitat, Verschiedenheit zum Zweck des Füreinander, des Miteinander und letztlich auch in der geschlechtlichen Vereinigung des Ineinander.
In dieser Sendung geht es jetzt um das Thema Nachkommen oder zumindest Offenheit für das Leben. Die erste Zuschrift bezieht sich auf die siebte und letzte Enzyklika von Papst Paul VI. Humani Vitae über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens. Sehr geehrter Herr Pater Wallner, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, kann eine künstliche Empfängnisverhütung vor unserem Herrgott richtig sein? Ich denke an humane Vitae. Viele Leute haben sich daran gewöhnt, als ob es normal wäre. Von kirchlicher Seite hört man kaum eine eindeutige Meinung darüber, obwohl x-fach im Alltag vorkommend mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, wenn du möchtest, das stimmt natürlich so überhaupt nicht, kann ich ganz kurz die Grundzüge der kirchlichen Position, der kirchlichen Lehre zum Thema bringen und du kannst es dann ergänzen, genau, weil die nächsten Zuschriften beziehen sich alle auf dieses Thema.
Ja, sehr gut.
Also die katholische Kirche kennt den Begriff der verantwortlichen Elternschaft. Ja. Das heißt, es ist der gewissenhaften Entscheidung der Eltern überlassen, was die Zahl der Kinder betrifft, was die Abstände zwischen den Geburten betrifft oder auch, dass sie sagen, wir haben jetzt schon Kinder, das passt jetzt so. Dann kommt natürlich die Frage ins Ziel oder in den Blickfeld, welche Form der Empfängnisregelung. Und hier ist für die katholische Kirche, für das Lehramt ein Prinzip wichtig, dass auf der einen Seite die liebende Vereinigung von Mann und Frau und Fortpflanzung immer zusammengehören. Das heißt, auf der anderen Seite, der spätere Kardinal Caffara hat es mal in einer Vorlesung in Rom so gesagt, das Lehramt sagt eigentlich keine liebende Vereinigung ohne Offenheit fürs Kind und auch kein Kind ohne liebende Vereinigung. Das gehört beides zusammen, nicht einfach Kinder irgendwie aus dem Reagenzglas zeugen. Die liebende Vereinigung gehört immer dazu, übrigens ein Thema, das ja immer aktueller wird jetzt auch in der letzten Zeit. Und diese Dinge gehören zusammen. Deshalb muss jeder eheliche Akt, das ist das Prinzip des Lehramtes der katholischen Kirche, für die Weitergabe menschlichen Lebens offen bleiben. Deshalb lehnt der Katechismus, das sind die Nummern 2370, jede Handlung ab, wortwörtlich, ich zitiere, die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel. Ergo, keine chemischen oder mechanischen Mittel zur Empfängnisverhütung. Das kirchliche Lehramt empfiehlt die natürliche Empfängnisregelung. Das heißt, die Beachtung des natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktion und die Beschränkung des ehelichen Verkehrs auf die empfängnisfreien Zeiten. Das sind die Prinzipien, über die wir sprechen können. Ich glaube, die Detailfragen, das ist mehr was für Eheleute, die es Eheleuten erklären. Da sind wir Priester nicht die erste Adresse, glaube ich zumindest.
Ich möchte noch ein paar Pflöcke einschlagen dazu, weil das oft eben vermischt wird. Erstens, also humane Vitae spricht über die Sexualität in der Ehe. In der Ehe. Ja? Also es geht darum, manipulative Mittel, die jetzt die Sexualität vom Geschlechtsakt trennen, in der Ehe jetzt eben auszuschließen. Noch einmal, in der Ehe, das ist deshalb wichtig, weil ich bin ja viel in Afrika unterwegs und die Menschen bekommen hier nicht mit, also wie sehr zum Beispiel der Islam Werbung macht für viele Kinder. Wie sehr die Kirche aber auf der Seite eben jetzt von Aufklärung und so weiter und auf der Seite jetzt eben von verantworteter Elternschaft steht. Und oft wird es so gebracht, als wären wir schuld an Überbevölkerung. Also es ist völlig irre und es ist auch in der Jugendseelsorge nicht so, dass wir jetzt eben sagen, also wenn du Sex hast, ja, also dann darfst du nichts verwenden, um zu verhüten, ja, sondern das außerhalb der Ehe ist es grundsätzlich unmoralisch. Ich war vor kurzem beim Begräbnis vom Weihbischof Andreas Laun, ich war noch sein Schüler an der Hochschule Heiligenkreuz. Nicht? Also es geht um den ehelichen Akt. Also die Kirche steht nicht daneben und sagt, ja, wenn du Sex hast, dann eben jetzt darfst du nicht verhüten. Ja? Sondern es geht darum, du sollst Sexualität in der Ehe so leben, dass sie jetzt eben dem Prinzip der Weitergabe des Lebens entspricht. Wir haben ein Thema, das dazugekommen ist, zu dieser prophetischen Enzyklika von Paul dem VI., erstens, dass wir ein aussterbender Kontinent sind hier, dass ja diese Voraussage, dass das gekommen ist, das Kind wird heute auf die Ebene von AIDS gestellt, verhüte, damit du nicht AIDS oder nicht ein Kind bekommst. Das sind alles Themen, die sich entwickelt haben. Es hat sich die Sexualität eben jetzt von der Verantwortung gegenüber dem möglicherweise entstehenden menschlichen Leben völlig getrennt. Das heißt, Sexualität ist zu einem Genussartikel geworden, den man sich jetzt eben leistet und gönnt und irgendwie und so weiter und so fort. Also hier hat sich eine dramatische Veränderung auch ergeben, die dann auch, wie soll ich sagen, die Sexualität, also als Genussartikel jetzt, das sind wirklich Dinge, die da geschehen sind. Ja, also der One-Night-Stand bei irgendeinem, das ist schon, also ich bin Beichtvater auch, ja, ich habe eh nur mit Leuten zu tun, die dann wieder sich bekehren und zurückkommen. Aber hier geschieht eine dramatische Beschädigung jetzt eben auch der Fähigkeit, überhaupt persönliche Bindungen eingehen zu können, wenn man einfach die Sexualität als etwas benutzt. Das ist ja ein sehr starker Trieb, um sich jetzt eben rauszulassen anhand von jemand anderem. Also das sind alles Themen, die damit verbunden sind. Und der eheliche Akt eben jetzt soll diese Offenheit für die Weitergabe des Kindes haben. Und da war die Lehre der Kirche immer klar jetzt eben, also dass der eheliche Akt erstens gemäß der Natur durchgeführt werden muss. Es gibt andere Formen, wo Sexualität bloß eine Form von Befriedigung ist und so weiter, die man da miteinander vollzieht. Und dass das geordnet sein muss. Und heute ist das Problem eben bei manchen, ich habe jetzt gehört, dass 60% mittlerweile der Abtreibungen über diese Pille da, über diese Abtreibungspille funktionieren. Und die Kontrazeptive, also die Pille, die damals in den 60er Jahren die große Erfindung waren und die große Freiheit der Frau jetzt eben bringen sollten und diesen dramatischen, auch gesellschaftlichen Wechsel von der Liebe gegenüber dem Kind. Ich bin noch Babyboomer-Generation, ja, also damals, also diese Freude gegenüber dem Kind sich sehr schnell dann entwickelt hat in ein Kind, das stört uns irgendwie und wir haben höchstens eins oder zwei und wir planen es genau und so weiter. Also es hat einen dramatischen Wechsel hier auch gebracht. Auf jeden Fall, dass die meisten dieser Kontrazeptiva, dieser hormonischen Kontrazeptiva jetzt eben früh abtreibend sind. Das heißt, dass die nicht nur die Frau in der permanenten Schwangerschaft erhalten, denn diese Pille erhält ja eine Frau, die ist permanent im Zustand der Schwangerschaft und deshalb eben jetzt kann keine Befruchtung stattfinden. Aber die meisten Mittel sind auch früh abtreibend, genauso wie Spirale und andere Mittel. Deshalb die Kirche sagt, natürliche Empfängnisregelung, die erfordert viel Disziplin, die erfordert viel jetzt auch Kennenlernen des eigenen Körpers. Kennenlernen eben jetzt auch, wie soll ich sagen, auch Respekt in der Partnerschaft, im Umgang miteinander, ist eine hohe Herausforderung. Aber eben die Paare, die ich kenne, und die Leute, die das propagieren, die bezeugen immer, dass das die Bindung maximal verstärkt, ja, und ein Mittel ist, wie die Ehe wirklich dann nicht so ein bloßes Spaß haben miteinander und irgendwie, sondern wie das wirklich dann zu einer wirklich, zu dem wird eigentlich, was Ehe eigentlich bedeutet, ein Miteinander im Füreinander.
Sehr geehrter Pater Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, ich verstehe es nicht, dass von kirchlicher Seite nicht gesagt wird, dass künstliche Empfängnisverhütung von vor unserem Herrgott nicht gewollt ist. Weder die Antibabypille, noch Präservativ, noch Spirale oder Ähnliches ist Gott gewollt. Und dennoch wird die Empfängnisverhütung landauf, landab von vielen Leuten durchgeführt. Bitte sagen Sie es deutlich, aber in Milde, dass beim Geschlechtsverkehr immer mit einer Befruchtung gerechnet werden muss. Oder man sich entsprechend enthalten muss. Das lehrt ja die Kirche. Eheliche Akte sollen offen sein fürs Leben. Leider meinen schon viele, künstliche Empfängnisverhütung sei voll in Ordnung, weil sogar die Kirche nichts dagegen sagt mit freundlichem Gruß. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also wir sind ja nicht in einer Position, das muss man auch einfach dazu sagen. Ja, Entschuldigung, wenn der Bischof heute oder der Priester irgendwas sagt, werden dann sich die Leute dran halten? Das ist wirklich die große Frage, nicht? Also es ist immer schön, wenn man sagt, die Kirche muss deutlicher reden und muss klarer reden und so weiter. Ich bin auch dafür, aber wo haben wir die Foren dafür gehört zu werden? Wäre meine öffentliche Meinung, die in maximaler Weise jetzt eben, also alles, was wir sagen, also nicht nur kritisch, sondern auch lächerlich jetzt eben sieht. Und wenn die Kirche dann diese Themen hier in der Öffentlichkeit bringt, noch dazu in eine Welt hinein, wo ja der Glaube an Christus immer mehr jetzt eben fehlt, ja, dann sprechen wir hier so, das ist exotisch für die Leute. Also da muss man wirklich aufpassen. bin ganz auf der Seite. Man muss ein bisschen auch unterscheiden und dann wird es dann auch ein bisschen peinlich, weil wir sind hier in einem Bereich, wo die Leute sagen, was geht die Kirche das an, was wir unter der Bettdecke machen und so weiter und so fort. Diese Argumente hört man hier. Soll man darüber wirklich vor der Gemeinde so predigen? Das ist wirklich die Frage auch. Also ich habe das als Pfarrer nie gemacht, ja, weil ich, wenn man die Prinzipien, glaube ich, klar sagt, ja, also worum es geht, nämlich Offenheit für die Weitergabe menschlichen Lebens. Und dann gibt es hier eben auch viele Unterscheidungen. Zum Beispiel eben jetzt die Antibabypille, die ja genannt worden ist und wo ich schon vorher gesagt habe, dass dieses Kontrazeptivum eben meistens einen Hormonmix beinhaltet, der dann eben besagt, wenn es doch zu einer Befruchtung kommt und sich die Eizelle einnistet, die befruchtete Eizelle, dann kommt es durch diese Hormongabe zu einer Abtreibung, also zu einem Abgang. Ja? Und da sind wir im fünften Gebot drinnen. Sonst geht es bei dem Thema um das sechste Gebot. Ja? Also du sollst nicht die Ehe brechen, Ungeheuchelt und so weiter. Aber beim fünften Gebot, da geht es um menschliches Leben. Abtreibung ist eine andere Dimension von Sünde, als jetzt eben miteinander Geschlechtsverkehr haben, ohne eben jetzt... Und Kondom zum Beispiel ist ein Thema des sechsten Gebotes. Aber natürlich, indem man das Ganze jetzt eben liberalisiert und tut, was ihr wollt und so weiter, fügt sich eine ins andere. Denn diesen Markt eben jetzt oder diesen Tanz jetzt eben um den Sex herum, ne, kommt es eben zu mehr ungewollten Schwangerschaften. Und dadurch auch mehr zu Abtreibung. Also das spielt alles ineinander. Aber noch einmal zum Thema, die Kirche müsste das deutlicher sagen. Und mir wurde dann auch gleich gesagt, ich soll es milde sagen. Ja, milde Klarheit ist so, wie es ist. Ja. Aber ob die Leute das dann schlucken können, und das ist wirklich ein Thema, und ob sie dann was tun würden. Deshalb würde ich da ein bisschen eben jetzt auch die Kirche in Schutz nehmen, wenn sie in letzter Zeit leiser darüber geredet hat. Papst Franziskus hat sehr deutliche Aussagen gemacht, zum Beispiel zum Thema Abtreibung. Die haben nur einen Aufschrei gebracht, aber nicht viel geändert. Und wir sehen aber bei den jungen Leuten wieder, die gläubig sind, und es sind wenige, ja, aber die sind qualitativ unglaublich, wo man fassungslos ist, dass es so tolle junge Leute gibt. Da ist es sehr wohl ein Thema, da bringe ich das auch, ja. Da geht es um Partnerschaft, da geht es um die Offenheit in der Ehe, dann eben für menschliches Leben. Da geht es auch um Enthaltsamkeit vor der Ehe. Aber wenn ich das bei einer Predigt bringe, wo Krete und Prete drinnen sitzt und so weiter, die schon kein Grundverständnis dafür haben, dass Gott in die Welt gekommen ist und mit seinen Geboten uns nicht einschränken möchte, sondern beschenken möchte, in eine größere Sinnhaftigkeit hindurch, also da wird es dann schwierig. Da bitte ich ein bisschen um Nachsicht und nicht da und draufhauen auf die Bischöfe, müssen mehr sagen, und die Priester müssen mehr sagen und so weiter. Das ist ein bisschen unfair, weil wir in einer Welt leben, wo, ja, also wo, also wir müssen das auch so machen, dass die Leute schlucken können. Das ist eben wichtig auch.
Der Platz für diese Thematik, das sind die Ehevorbereitungskurse, das ist eventuell das Brautgespräch, und ich habe selber immer wieder gestaunt, was da so Brautpaare gesagt haben. Da war sehr viel Akzeptanz auch für die natürliche Empfängnisregelung. Oft, die Gründe, die waren oft, es ist ja bekannt, das Risiko für Thrombose, für Herzinfarkt, für Schlaganfall, es ist bekannt, Gewichtszunahme hört man manchmal. Ja, ja. Aber das ist nicht unser Thema. Bitte fragen Sie Ihre Ärztin oder fragen Sie Ihren Arzt. Aber ich möchte es nur erwähnen, dass wir das hören. Aber Frauen sagen oft, sie möchten hier die Familienplanung, wenn man so nennen möchte, nicht alleine tragen, sondern es sollen beide partnerschaftlich miteinander hier Verantwortung haben, und sie finden das die angemessene Methode, allein schon gesundheitlich. Ja. Aber wie gesagt, wir sind hier keine Experten, fragen Sie Ihre Ärzte. Wir kommen zu einer weiteren Zuschrift. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Weiner, ich habe eine Frage über Verhütungsmethoden. Die Kirche lehnt bekanntermaßen sämtliche künstliche Verhütungsmethoden ab. Nur natürliche Verhütungsmethoden sind erlaubt. Das Dilemma besteht darin, dass dieses Thema oft gemieden wird. Man darf, jede Zuschrift bringt das Wort, dass man das Thema meidet. Man darf, interessant, wie das wahrgenommen wird im Volk Gottes, wenn ich so formulieren darf, man darf schon froh sein, wenn es gelingt, Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern. Dennoch ist es wichtig, den Gläubigen zu vermitteln, dass beispielsweise die Pille oder die Spirale Abtreibungen verursachen können. Was ist nun, wenn zum Beispiel Leute beichten wollen, die künstliche Verhütungsmethoden anwenden? Ist die Beichte nun gültig oder nicht? Wie soll man mit dieser Herausforderung nun umgehen? Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Freundliche Grüße.
Also nochmal der Druck auf uns, ich kann es verstehen, ja. Das kommt natürlich von sehr gläubigen Menschen, die eben das jetzt eben machen. Aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, bei der Mittagsmesse über so etwas zu predigen, ja. Weil es ein Thema ist, das wirklich in einen bestimmten Bereich gehört, wo es dann wirklich auch Menschen betroffen. Also zum Beispiel Ehevorbereitung, ich war in der Familienkommission der Österreichischen Bischofskonferenz und da war die Schwierigkeit auch, die Ehevorbereitung so zu gestalten, programmatisch so zu gestalten, dass diese Themen dort auch vorkommen. Und da habe ich Rückmeldungen bekommen, bin auch bekannt mit der Elisabeth Rötzer, der Tochter von dem eigentlichen Erfinder der natürlichen Empfängnisregelung. Und es gibt verschiedene sehr gute Organisationen, die hier gute Ehevorbereitung machen. Also ich spreche jetzt von Österreich. Und dort ist es immer ein Thema und ich habe immer gehört, auch bei diesen Kursen, dass wenn diese Themen kommen, eine große Offenheit der Paare dafür da ist, weil es ein Thema ist. Ja? Also wie wollen wir ein Kind, wie gehen wir in der Sexualität miteinander um? Das ist einfach ein Thema und man muss auch darüber reden. Das ist in der Öffentlichkeit auch sehr stark da. Nur wenn jetzt wir Priester da in der Kirche darüber predigen, also ich weiß nicht, ob sich alle meine Mitbrüder sehr wohlfühlen dabei, sondern wir können über die Prinzipien predigen. Das heißt, die eheliche Liebe braucht Offenheit jetzt eben für die Kinder. Was den Beichtstuhl betrifft, ja, also hier gilt auch, dass diese Themen, wenn sie von den Gläubigen gebracht werden, es sind natürlich Themen, ich sage meinen Studenten dazu keine Rückfragen, also für die Beichtausbildung. Ja, weil das kann furchtbare Sachen auslösen. Es gibt Leute, die gern darüber reden wollen, das spürt man dann aber auch. Aber es gibt auch Leute, für die es ein großes Hemmnis ist, überhaupt Themen der Sexualität bei der Beichte zu bringen. Und wenn man sich anschaut, also diese früheren Beichtspiel, da kam dann beim sechsten Gebot nur die Frage, habe ich Unkeuschheit getrieben, allein oder mit anderen? Ja, also das war sehr abstrakt, das Ganze und so weiter und so fort. Ja, aber wenn die Reue da ist über das, was ich getan habe, ist sogar eine solche Beichte gültig. Ja, also man muss hier wirklich aufpassen, dass man hier nicht, wie soll ich sagen, dass man nicht den priesterlichen Dienst eben jetzt der Sündenvergebung mit einer ehrlichen Sexualberatung oder sowas jetzt eben verwechselt. Das können wir nicht, dazu sind wir nicht da. Ja, also wenn jemand hier jetzt eben kommt und sagt, ich habe künstlich Empfängnis verhütet, dann wird man das so stehen lassen, in die Reue führen, die ja schon da ist, wenn man es ausspricht, und dann eben die Lossprechung geben. Aber sonst würde ich hier, also jetzt als Beichtpriester, ich bin jetzt 36 Jahre Priester, ich habe tausende Beichten gehört, also würde ich keinem Mitbruder raten, also hier irgendwelche Gespräche im Beichtstuhl zu beginnen. Das ist eure Verantwortung, es ist eure Reue. Ihr müsst euch informieren, was die Kirche hier jetzt eben lehrt. Ja. Ihr müsst das sagen, was euch bedrückt. Da muss ja irgendwas da sein, dass man spürt, da hat sich was verselbstständigt und da mache ich was, was nicht in Ordnung ist. Und dann bringt es das bitte in der Beichte in Reue. Das ist das Wesen der Beichte, dass ihr dann das Wort Christi hören dürft. Ich spreche dich los.
In Fragen einer verantwortlichen Elternschaft hat die Kirche ganz klare Vorgaben für die Priester, nämlich, dass sie den Ehepaaren mit Verständnis begegnen. Und das sagt schon die Enzyklika Humanae Vitae. Bei ihren Schwierigkeiten und Nöten, das ist Nummer 29, sollten die Eheleute in Wort und mitfühlendem Herzen des Priesters ein Echo der Stimme und der Liebe unseres Erlösers finden. Das ist eine klare Weisung. Für die Eheleute ist nämlich die natürliche Empfängnisregelung, also das zum Beispiel Feedback, was ich oft bekomme, kein einfacher Weg. Das ist echt auch eine Herausforderung, weil der Verzicht oft nicht einfach ist. Und da sagt schon Gaudium et Spes dazu, diese Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir bringen einfach das Prinzip in Erinnerung, dass die Kirche das sieht, dass das echt oft schwer ist. Wo nämlich das Intime, das ist Nummer eine, Nummer 51, wo nämlich das intime eheliche Leben unterlassen wird und ohne Verzicht geht's nicht, kann nicht selten die Treue als Ehegut in Gefahr geraten und das Kind als Ehegut in Mitleidenschaft gezogen werden. Pater Karl, lass mal das so stehen, ich möchte noch ein Thema bringen hier. Im Zusammenhang mit der Empfängnisregelung wird oft auch die operative Sterilisation genannt. Beim Mann Unterbindung der Samenstränge, das ist die Vasektomie, bei der Frau die Unterbildung der Eileiter. Dazu noch eine Zuschrift, möchte ich gerne noch unterbringen in dieser Sendung. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl Wallner, ich bin glücklicher Vater von drei Kindern. Gratulation. Meine Frau und ich sind wirklich mit großer Fruchtbarkeit gesegnet. Während viele in unserem Bekanntenkreis auf Kinderwunschkliniken zurückgreifen mussten, klappte es bei unseren drei Kindern immer gleich, schon beim ersten oder zweiten Versuch. Meine Frau und ich führen eine sehr gute, auf Vertrauen und Liebe basierende Ehe. Damit wir in Zukunft verantwortungsvoll und entspannt uns körperlich näher kommen können, möchte ich eine Vasektomie durchführen lassen. Nach drei Kindern haben wir uns nun genug gemehret. Da ist dann ein Smiley dabei. Nun habe ich gelesen, dass diese Art der Verhütung in der katholischen Kirche nicht erlaubt ist. Aber ist das nicht genau die verantwortungsvollste Methode, nach drei Kindern und in einer stabilen und funktionierenden Ehe diesen Schritt zu gehen? Liebe Grüße und vielen Dank.
Ja, da werde ich jetzt als Moraltheologe gefordert. Und wenn das kirchliche Lehramt sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht in Ordnung. Also ich bin da ein bisschen überfragt. Ich kenne auch einen solchen Fall, ja, wo ich dann auch argumentiert habe, dass er sich das gut überlegen soll, weil das ja irreversibel dann ist. Da waren sogar mehr Kinder jetzt eben vorhanden. Also ich kann euch das nicht abnehmen, also in dem Fall. Ja. Also ich würde hier... Also es ist ein bisschen gefährlich für uns in der Kirche, wenn wir hier so ein Kasualien-Auskunftsbüro jetzt eben werden, auch für uns in der Stunde der Seelsorge, weil, und dann sagen, also wenn du das magst, kommst du in die Hölle und so weiter. Das würde ich, also Thomas, da muss ich mich ein bisschen entschlagen, ja, weil sich alles pluralisiert hat. Und das ist auch der Grund, warum das kirchliche Lehramt hier ruhiger geworden ist und leiser geworden ist. Die Sachen sind alle in den Dokumenten da, nur die Situationen sind so verschieden geworden, in denen Menschen das machen. Jeder Christ hat auch eine eigene Verantwortung gegenüber Gott, ja, und muss dann selber entscheiden. Also man hat vorgeworfen, dass man damals auch die Frage eben der künstlichen Empfängnisverhütung, dass man das dem Gewissen allein anheimgestellt hat durch vielen Bischofskonferenzen. Das war sicher übertrieben, weil es eine klare Lehre gibt und diese Verhütungsexplosion, die dann geschehen ist, diese Pandemie eben jetzt an Verhütungslust und Sexualität Zunahme und Verhütungslust hat uns in keine gute gesellschaftliche Entwicklung geführt. Und das muss man alles berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist der Kern jetzt eben wahr. Ja, also du musst dein Gewissen bilden und im Letzten musst du selbst entscheiden. Und meine Frage ist auch im ganzen Themenbereich der Sexualität. Also ich habe das auch mehrmals gehabt, da wollen dann Leute fragen, ob diese Sexualpraktik jetzt eben erlaubt ist oder diese Berührung jetzt stimmt und so weiter und so fort. Und ich muss dann immer sagen, also dafür stehe ich bei der Beichte nicht zur Verfügung. Ja? Also du musst, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann sagst du, dass du hier das Gefühl hast, dass du beim Geschlechtsakt unkeusch gehandelt hast und der liebe Gott weiß was. Also ich sehe uns wirklich nicht als Sexualtherapeuten und Sexualberater, als Priester. Das muss ich wirklich sagen. Und in dem Fall eben jetzt der Frage der Vasektomie muss ich noch einmal verweisen. Also ich bin ein treuer Theologe. Also es gibt die kirchliche Position, ist ganz klar. Ja, aber eben jetzt, es ist letztlich deine Entscheidung. Und ich habe auch zum Beispiel die Situation jetzt mehrmals gehabt, dass ich Paare habe, die sehr viele Kinder haben, aber die auch mehr haben wollen, aber dann plötzlich erkennen, also die Frau ist überfordert oder die Familie schafft das nicht und so weiter und so fort. Ja. Also da müssen dann Entscheidungen aus der Situation heraus getroffen werden.
Gut, das, was die Kirche empfiehlt, ist natürlich Empfängnisregelung. Genau. Aber was mir so klar geworden ist mit all diesen Zuschriften, und wir hätten noch mehr, das ist Folgendes, dass wir vielleicht auch auf KTV mit Laien, die hier wirklich Experten sind, Formate generieren, weil offensichtlich ist hier eine starke Nachfrage da nach diesen Themen. Und ich möchte auch noch verweisen, dass die Diözesen auch in den Regionen zum Teil zu diesen Themen auch Beratungsstellen haben. Da kann man sich auch dran hinwenden. Ja. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den
Segen. Genau. Also ich glaube, dass Sexualität wirklich ein großes Thema ist. Nur ihr müsst immer, also meine, ich bin Mönch, ich bin Priester, ich habe tausende Beichten, wie gesagt, gehört, ich bin in der Beratung. dass wir hier kein Auskunftsbüro für einzelne Fälle sind, das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich würde das KTV wirklich empfehlen, weil es gibt wirklich Laien, verheiratete Paare, Experten und so weiter. Holst die Elisabeth Rötzer und so weiter und lass die reden. Ich glaube, das ist besser, als wenn man einem Dogmatikprofessor, der noch dazu bitte für Weltmission zuständig ist. Alles, was ich da mache, ist mein Hobby. Ja, und ich habe arbeitsreiche Tage, um eben einer wachsenden Weltkirche zu helfen, damit wir hier eben wirklich beim Thema der Seelsorge bleiben können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Seelsorgegespräch. Das war auch Seelsorge. Danke auch Ihnen für die interessanten Fragen, für die Zuschrift. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich kurz. Und ich werde diese Thematik unseren Geschäftsführern Patrick Kuhn und Johannes Hartler weitergeben und unserem neuen Programm- und Redaktionsleiter Tobias Schmid. Das sind verheiratete Ehemänner. Die sollen mit ihren
Genau.
Frauen darüber reden und beraten, was zu tun ist. Pater Karl,
So ist
auch
es.
Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.